Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einer nächsten Folge. Heute geht es um die betriebliche Altersvorsorge. Eine Kundin kam auf mich zu, weil sie von ihrem Arbeitgeber darauf angesprochen wurde und dann auch von einem anderen Versicherungsvertreter mal ein Angebot zugeschickt bekommen hatte und eben nichts damit anfangen konnte und mal gefragt hat: Ey, Bianca, übersetzt mir das mal. Wir sprechen einmal darüber, wann und ja, wann es sich lohnt und ob man das überhaupt machen sollte und. Und ich spreche über meine zwei Auftritte, wo ich Vorträge vor anderen Selbstständigen gehalten habe zu dem Thema Businessversicherungen und ja, Thema Businessabsicherungen, was man wirklich braucht als Selbstständige. Da gehe ich so ein bisschen drauf ein heute. Und ja, ich freue mich. So, ich starte mal direkt mit richtig schönen Neuigkeiten. Und zwar bin ich am Freitag das zweite Mal Tante geworden. Ha, es ist so schön. Und ja, was kann man dazu noch mehr sagen? Ich möchte natürlich die Privatsphäre meiner Schwester akzeptieren und auch nicht zu viel erzählen, aber ich finde immer, wenn neues Leben entsteht, ist es einfach immer für mich das allergrößte Wunder, auch wenn ich das alles schon mal, ja, selbst erlebt habe, was da im eigenen Körper wächst und dann rauskommt, finde ich es trotzdem jedes Mal, ist es für mich sowas Unbegreifliches, vor allem meine Schwester dann so hoch, hoch schwanger zu sehen und dann plups. So ein kleines Wesen, ne? Einfach ein großes Wunder der Natur. Und wenn man sich mal so überlegt, das war ja die ganze Zeit schon genau so in diesen letzten Tagen vor der Geburt so da drinne. Sah auch schon genau so aus, aber klar, noch bedeckt von der Bauchdecke und ja, jetzt einfach nur sichtbar. Und da merkt man auch nochmal, wie der Mensch da einfach tickt, ne? Man muss es erst sehen, um irgendwie was zu begreifen. Ja, sehr, sehr Wahnsinn. Und ja, der wird natürlich auch von mir wieder ein Bibschönz-Artikel bekommen. Ich glaube, das hatte ich jetzt schon mal erzählt. Bisher hatte ich ja immer so ein Body oder auch Strampler. Schön in diesem Bibschönz-Grün. Und die sind jetzt langsam ausgegangen. Ja, und jetzt überlege ich ja eher, die muss ich aber noch bestellen, so Badehandtücher mit so einer Kapuze extra für so Babys zu bestellen. Nur da habe ich jetzt mehrere Anbieter mal rausgesucht. Und bei den einen ist es immer so übelst aufwendig und manchmal zu viele Entscheidungen, die man treffen muss. Kennt ihr das? Da will man das einfach irgendwie mal so eine Anfrage stellen und dann irgendwie so eine Lösung haben, aber dann ob in Vlies oder in Frottee oder in Baumwolle und dies und das. Und da denke ich mir auch schon wieder so, boah, ich weiß es nicht. Und dann so Mindestbestellmenge irgendwie 150. Da überlegt man sich das ja dann auch zweimal. Da ist man manchmal von zu viel Angeboten irgendwie überhäuft. Deswegen gibt es einen Anbieter, der das eigentlich recht simpel hält, aber dann wieder zu simpel, weil dann kann ich nur mein Logo draufpacken. Auf dieses Badehandtuch mit Kapuze. Und ich würde aber auch noch einen coolen Spruch, irgendwie so kleines Wunder, großer Schutz oder irgendwie sowas. Also irgendwie noch so ein cooler Spruch. Jetzt muss ich mich da so ein bisschen entscheiden. Was sagt ihr? Einfach halten und einfach nur mein Bibschuens-Logo oder schon auch das Bibschuens-Logo und noch irgendwie so ein cooler Spruch, der wirkt. Vielleicht jetzt nicht der, den ich gesagt habe. Ich habe mal ChatGPT gefragt, da sind ein paar coole rausgekommen. Ja, was sagt ihr? Ist weniger mehr oder ein bisschen länger suchen, mehr Entscheidungen treffen und dann wenigstens noch den Spruch dabei haben? Sagt mir mal Bescheid. So, das Thema betriebliche Altersvorsorge. Spannend, spannend, spannend. Wann lohnt sie sich für ein? Da mal nur eine kurze Erklärung, was eine betriebliche Altersvorsorge ist. Also eine betriebliche Altersvorsorge kommt erstmal nur für Angestellte in Frage, weil es läuft alles über den Arbeitgeber. Und der Aufbau einer betrieblichen Altersvorsorge ist eben so, also der Vertrag ist dann offiziell über den Arbeitgeber, also der Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber und du bist aber versicherte Person und dir steht auch zu 100% dann auch die Leistungen zu. Und der monatliche Beitrag, der wird über deine Gehaltsabrechnung gezahlt. So, jetzt kann es ein bisschen komplizierter werden. Und zwar wird der monatliche Beitrag, der in die betriebliche Altersvorsorge eingezahlt wird, über die oder eher deine Gehaltsabrechnung gezahlt. So, Beispiel. Du suchst dir einen monatlichen Beitrag aus, den du gerne in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen möchtest. Nehmen wir jetzt einfach mal 200 Euro. Das ist dein Beitrag, den du dir aussuchst. Von diesem Beitrag ist der Arbeitgeber verpflichtet, mindestens 15% on top obendrauf zu tun. So, das heißt, du zahlst 200 Euro von deinem Brutto, da komme ich gleich drauf zu sprechen, ein. Und der Arbeitgeber, der zahlt nochmal 30 Euro on top. Manchmal, und das jetzt auch in dem Fall meiner Kundin, gibt der Arbeitgeber sogar 20% von dem eigenen Beitrag dazu. So, das wären dann also 40 Euro. So, also würden insgesamt nicht nur die 200 Euro in die betriebliche Altersvorsorge gehen, sondern 240 Euro. Dieser Beitrag, also diese 200 Euro, die du dir ausgesucht hast, werden von deinem Brutto abgezogen. Beispiel, du hast ein Brutto von 3.200 Euro, wovon du normalerweise ja Steuern und Sozialversicherungen von zahlst. Jetzt wird der Beitrag aber von deinem Brutto abgezogen, sprich, du hast dann im Endeffekt nur noch ein Brutto von 3.000 Euro. Also musst du ja jetzt auch weniger versteuern und weniger Sozialversicherung drauf zahlen, weil diese beiden Komponenten ja immer prozentual von deinem Brutto gezahlt werden. Das heißt, dadurch, dass dieser Beitrag, der in die Versicherung geht, von deinem Brutto abgezogen wird, hast du weniger Steuern und Sozialversicherungsersparnis. Und das macht nämlich dann eine weitere Ersparnis, dass du zwar 200 Euro von deinem Brutto sparst, aber netto durch diese Ersparnisse nur ungefähr 100 Euro weniger netto hast. Also somit sparst du ungefähr 50 Euro Sozialversicherungen und 50 Euro Steuerersparnis. Und deswegen ist die betriebliche Altersvorsorge kann sie eben so attraktiv sein, weil letztendlich 240 Euro, also 200 Euro dein Beitrag und 40 Euro zum Beispiel 30 oder 40 Euro halt eben, wie viel der Arbeitgeber dazu tut, on top oben drauf gehen. Also geht in die Versicherung 240 Euro, aber netto hast du nur 100 Euro weniger. Also eigentlich sparst du nur 100 Euro, ne, so. Aber mit 240 Euro wird letztendlich gearbeitet. So, ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Ich habe mir mein Bestes gegeben. Das ist halt eben einfach so der Grund, warum man wirklich sagen kann, es ist eine Überlegung, wirklich sich mit der betrieblichen Altersvorsorge mindestens mal auseinanderzusetzen. Es kommt aber trotzdem total darauf an, wie die betriebliche Altersvorsorge auch umgesetzt wird. Auch da empfehle ich die Verbindung mit ETFs, ne, weil diese 240 Euro sind trotzdem zu schade, wenn du einen Versicherer hast, der dir vorgegeben wird von deinem Arbeitgeber und der hat da irgendwie nur einen festen Zins, in den man investiert oder sogar aktive Fonds. Da würde ich schon fast sagen, da ist das Geld einfach auch zu schade für, trotz dass dir sehr viel Geld geschenkt wird. Ne? Also es gibt da viele Vor- und Nachteile einer betrieblichen Altersvorsorge, worauf ich jetzt auch gleich nochmal drauf zu sprechen komme. Aber damit ihr das System schon mal hoffentlich verstanden habt, ja, wie das aufgebaut ist. Ne? Also wie gesagt, Höhe der Förderung sind mindestens 15% von dem Beitrag, den du dir aussuchst. Und klar, je höher du deinen Beitrag auswählst, desto höher ist die Steuersparnis, desto höher ist die Sozialversicherungsersparnis und desto höher ist natürlich auch die Förderung des Arbeitgebers. Aber wie gesagt, es gibt eben auch Nachteile. Also das war jetzt einfach die Vorteile. Die Nachteile ist, dass die betriebliche Altersvorsorge sehr unflexibel ist. Du kannst zwar den Beitrag hochsetzen und auch runtersetzen oder den Beitrag stoppen, vor allem wenn du zum Beispiel in die Selbstständigkeit gehst oder den Arbeitgeber wechselst und der übernimmt den Vertrag zum Beispiel nicht, hast du die Möglichkeit, das zu stoppen, aber du hast unter gar keinen Umständen die Möglichkeit, vor Rente an das Geld zu kommen. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil, und das finde ich wirklich einen sehr gravierenden Nachteil. Wie gesagt, ich bin nicht gegen die betriebliche Altersvorsorge, aber ich finde, das sollte man definitiv wissen. Das ist ein Must-have zu wissen. Und zwar, so funktionieren leider die staatlich geförderten Produkte. Alles, was du in der Ansparphase sparst, musst du später bei der Auszahlung auch zahlen. Sprich, du sparst dir Steuern und du sparst Sozialversicherungen. Also musst du später auf die Rente, die du bekommst, auch komplett Steuern drauf zahlen und das ist als einziges Versicherungsprodukt so, auch Sozialversicherungen zahlen. Also hättest du jetzt während der Ansparphase nur eine Steuersparnis, dann müsstest du später auch nur Steuern drauf zahlen. Aber dadurch, dass du ja auch noch eine Sozialversicherungsersparnis hast, musst du auch später auf die Rente, die du aus der Versicherung bekommst, Sozialversicherung zahlen. Heißt, du kriegst ja jedes Jahr so ein jährliches Update, was jetzt aus dem Vertrag geworden ist, was aus dem Geld geworden ist, ne? So eine Standmitteilung, die kriegst du immer bei einer Rentenversicherung. Dann steht da, hey, du kannst ein Kapital erwarten von, keine Ahnung, 150.000 oder eine Rente von 1.000. Dann kannst du locker mal von dem, was da steht, mindestens 35% abziehen. Und das wiederum finde ich der Nachteil. Je nachdem, wie viel dein Arbeitgeber dazu gibt, ist das trotzdem ein Plusgeschäft. Aber ich finde, das sollte man trotzdem wissen, weil man kalkuliert ja vielleicht irgendwo auch mit den Zahlen und ist dann nachher enttäuscht, dass dann so wenig ausgezahlt wird. Weil daher kommen oft die Vorurteile ja auch. Na ja, toll. Hat sich jetzt irgendwie nicht gelohnt. Oh ja, toll, am Ende wird zu viel abgezogen. Ne? Und man kommt erst zur Rente an das Geld und. Also ein paar Vorurteile bestehen halt eben bei so einem Produkt. Ne? Meistens kannst du halt eben den Vertrag auch zum neuen Arbeitgeber mitnehmen. Also in den meisten Fällen geht das. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sowieso schon plant, irgendwann in die Selbstständigkeit zu gehen, weiß ich nicht, würde ich auf gar keinen Fall nur für ein paar Jahre eine betriebliche Altersvorsorge abschließen, wenn man schon weiß, hey, man geht auf jeden Fall in die Selbstständigkeit. Weil es wird dann einfach eine Vertragsleiche. Und ich würde auch niemals eine betriebliche Altersvorsorge privat weiterführen. Das hatte ich damals tatsächlich gemacht. Also ich war ja Azubi und danach ein halbes Jahr angestellt und hatte eine betriebliche Altersvorsorge und habe danach ein paar Jahre die dann noch privat weitergeführt. Das würde ich so nicht mehr machen, weil eine betriebliche Altersvorsorge an sich ist auch mit höheren Kosten verbunden, weil unter anderem es staatlich geregelt ist, dass man eine Garantie mit eingebaut haben muss in der betrieblichen Altersvorsorge. Bedeutet, dass dadurch, weil es staatlich gefördert ist, muss der Staat eben auch auf Nummer sicher gehen, irgendwas zu garantieren und eben nicht alles in ETFs zum Beispiel zu investieren. Der Staat ist leider noch ein bisschen konservativ, ne, sondern mindestens 80% muss er zum Beispiel sagen, ich garantiere dir mindestens 80% deiner eingezahlten Beiträge, wenn du in Rente gehst. Hört sich gut an. Ja, gibt natürlich einem nochmal ein sicheres Gefühl. Aber immer wenn es bedeutet, dass wenn jemand dir sowas verspricht, muss er ja auch auf Nummer sicher gehen, dass das auch wirklich passiert. Das heißt, es kann nicht viel mit dem Geld passieren. Es wird sehr, 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 sehr sicher angelegt. Und das bedeutet wiederum hohe Kosten und weniger Rendite. Heißt, es wird eher in Staatsanleihen investiert, in einem festen Zins. Und ja. Jeder kennt die Zinssituation, die ist zwar ein bisschen besser geworden, aber es ist trotzdem noch unterhalb der Inflationsrate. Also damit gewinnt man nichts Großartiges. Und nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil geht dann eben in ETFs. Und wenn du den privat dann später weiterführst, übernimmst du ja die Kondition. Das heißt, das sind ja trotzdem dann nur 80%, also 80%, die du garantiert bekommst und nur 20% davon von deinem Beitrag gehen dann irgendwie in ETFs und können wirklich gute Rendite abzielen. Genau. Also nochmal ein kleines Fazit, das war jetzt gerade wirklich sehr viel. Es tut mir auch leid, wenn ich euch damit jetzt so zuballere. Kleines Fazit. Eine betriebliche Altersvorsorge kann sich definitiv lohnen. Ne? Klar, desto höher dein Beitrag, desto höher auch die Förderung, desto höher auch Steuer- und Sozialversicherungsersparnisse. Aber auch da dich nicht zu sehr verleiten lassen, weil das nutzen natürlich auch ein paar Berater aus. Das habe ich jetzt auch gesehen bei meiner Kundin. Die hat direkt ein Angebot bekommen mit dem Höchstbeitrag. Schön mal 300 Euro, warte, sogar 320 Euro, schön da reinballern. Klar, dann sehen die Förderungen natürlich gut aus. Dann sieht die Steuersparnis und die Sozialversicherungsersparnis eben höher aus. Aber aufgrund eben der Garantie und aufgrund der Unflexibilität würde ich wirklich zweimal darüber nachdenken, ob ich so viel Geld dann wirklich in die betriebliche Altersvorsorge setze und nicht vielleicht auch noch mal zum Beispiel über die ETF-Rentenversicherung nachdenke. Ne? Also es hat halt eben Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, alles, was du sparst, musst du auch später bei der Auszahlung drauf zahlen. Ne? Also Steuern- und Sozialversicherungsersparnis. Und ja, wie gesagt, also ich finde, die betriebliche Altersvorsorge kann man als sehr gute Ergänzung nehmen. Aber ich bin immer noch der festen Meinung, dass das Hauptfundament einer Altersvorsorge aus einer ETF-Rentenversicherung bestehen sollte und dann die betriebliche Altersvorsorge als Top-on nutzen kannst, um halt eben wirklich die Förderung mitzunehmen. Ne? Also meiner Kundin zum Beispiel habe ich in diesem Fall geraten, definitiv, wenn überhaupt, mit ETFs zu verbinden. Das war aber auch in dem Falle auch klar. Und ich habe einfach mit ihr mal die Rentenlücke ausgerechnet. Und da kam halt eben dann raus, dass sie 210 Euro monatlich in die Altersvorsorge sparen müsste, um eben die Rentenlücke zu schließen. Und diese 210 Euro hat sie auch komplett in eine ETF-Rentenversicherung gepackt, weil das einfach viel flexibler ist, günstiger, besserer Steuervorteil. Genau. Ich habe noch mal eine andere Folge, wo ich auch noch mal näher auf die ETF-Rentenversicherung eingehe. Die Folge kann ich euch sehr gerne auch noch mal verlinken, weil es hat auch nichts damit zu tun, ob sie irgendwann dann mal in den Arbeitgeber wechselt oder in Elternzeit geht oder in die Selbstständigkeit geht. Also die ETF-Rentenversicherung ist ja die Universallösung, ist am günstigsten, lukrativsten, flexibelsten. Ich will jetzt nicht weiterhin so schwärmen, aber ich empfehle jedem, das als Fundament zu nehmen. Und dann habe ich sie halt eben darüber hinaus gefragt, okay, wie viel könntest du dir denn jetzt noch vorstellen, einfach on top zu investieren? Und da hat sie gesagt, ja, netto ungefähr 50 Euro. So, das bedeutet dann, dass sie dann letztendlich so einen Bruttobeitrag von 100 Euro, ne, 100, 150 nimmt. Es kommt immer auf die Steuerklasse drauf an und auch auf das Gehalt. Und dann noch halt eben Arbeitgeberförderung, die bei in dem Fall 20% vom Arbeitgeber beträgt. Genau. Also ihr war das halt eben, ja, wichtig zu sagen, maximal ungefähr nochmal weitere 50 Euro vom Netto, weil das Sparen fällt natürlich so ein bisschen einfacher, weil es über das Gehalt direkt geht, ne? Also es direkt vom Gehalt abgezogen wird. Und es ist natürlich was anderes, dass wenn man das erstmal das Gehalt netto überwiesen bekommt und dann gehen nochmal 210 Euro ab, sage ich mal vom Kopf her, ne, fällt es einem irgendwie schwieriger, als wenn man direkt das überwiesen bekommt und das ist das, womit man dann wirtschaftet. Ne? Deswegen hat sie einfach gesagt, komm, ist okay, wenn ich da nochmal 50 Euro netto eben verzichte. Und das sind, wie gesagt, lass mich nicht liegen, 100, 115 Euro. Plus noch den Arbeitgeberzuschlag war sie ungefähr bei 140, 150 Euro brutto. Ne, also da werden dann auch nochmal was gespart. Und das war halt eben vollkommen fein. Weil wie gesagt, das verstehe ich halt, dass man die Rente dadurch nochmal aufbessern will. Aber ich würde niemals meine komplette Altersvorsorge auf die betriebliche Altersvorsorge setzen. Dafür, wie gesagt, zu teuer und zu unflexibel. Genau, also ich hoffe, das war soweit verständlich und nicht zu kompliziert. Man muss das natürlich, wie gesagt, auch immer sehr individuell sehen. Und wenn du da noch Fragen zu hast, schreib mir da gerne zu, da irgendwas noch unverständlich ist. Es ist halt alles jetzt sehr theoretisch. Man kann da nochmal näher drüber sprechen, wenn da noch ein oder andere Fragen zu bestehen. Ja, und im März. Jetzt vor allem, also heute ist bei mir jetzt der Sonntag, der 30. Ich nehme ja immer sonntags meine Podcast-Folgen auf und mittwochs erscheinen die dann. Und hatte heute Morgen um 9 Uhr einen Online-Vortrag vor anderen selbstständigen Frauen und auch am Donnerstag in der Früh auch einen Vortrag über die Business-Absicherungen. Und ach, ich liebe es, ne? Ich liebe es. Da einfach andere Frauen darüber aufzuklären, was man so für Versicherungen braucht, gerade halt eben dann fürs Business, da Klarheit zu sorgen und wirklich auch, ja, denen so ein bisschen auch die Angst vor dem Thema zu nehmen und das alles ganz verständlich, locker und easy vorzutragen, auf Augenhöhe, ohne Fachjargon. Und ja, wie gesagt, ich habe da wirklich gesagt, was die absoluten Must-Have Versicherungen sind, aber auch bei welchen Versicherungen man da jetzt sich keinen Stress machen sollte. Und gerade wenn man gerade erst startet in die Selbstständigkeit, dass das auch vielleicht mal die ein oder anderen Versicherungen sind, über die man sich jetzt nicht direkt Gedanken machen muss, sondern auch ein bisschen Zeit haben oder auch ein paar Versicherungen, die ja erstmal überhaupt gar keine Relevanz haben. Aber dafür sage ich natürlich auch, hey, die und die Versicherung sollte man auf jeden Fall sich am schnellsten drum kümmern. Ja, ich würde sagen, ich mache es einfach mal im Schnelldurchlauf, damit ihr natürlich jetzt auch die Antworten habt, alle für alle, die entweder in die Selbstständigkeit starten oder es schon sind und auch da die Bestätigung brauchen, weil es sind ja allerlei dabei, ne? Also entweder ist man angestellt und ist schon nebenberuflich selbstständig und muss sich langsam damit beschäftigen. Manche gehen jeden Augenblick in die volle Selbstständigkeit und sind aktiv in dem Thema. Manche sind schon Vollzeit selbstständig, haben aber trotzdem kein gutes Gefühl irgendwie mit den Absicherungen, die man hat. Oder manche wollen sich einfach auch nochmal bestätigt fühlen. Oh, perfekt, okay, ich habe alles, was ich brauche. Genau. Und wie gesagt, alles ist in Ordnung und ich hoffe und ich freue mich, wenn ich da einfach für Sicherheit, ja, sorgen kann. Genau, also einer der absoluten Must-Haves ist natürlich eine Berufshaftpflicht. Genauso wie man eine Haftpflicht für den privaten Bereich braucht, braucht man eine Haftpflicht für den Beruf, weil auch in der Ausübung deiner Tätigkeit können Fehler passieren, wodurch du andere schädigst. Entweder ist es die Betriebshaftpflicht, wo du wirklich als zum Beispiel Handwerkerin oder als einen anderen Beruf wirklich vor Ort bei den Kunden arbeitest oder mit Menschen in Präsenz, wo du natürlich nicht nur finanzielle Schäden verursachen kannst, sondern wirklich auch Personen- oder Sachschäden verursachen kannst. Das ist die Betriebshaftpflicht und für alle digitalen Berufe oder wirklich rein beratenden Tätigkeiten, wie zum Beispiel auch bei mir, da braucht man eine Vermögensschadenhaftpflicht. Da kann man auch Personen- und Sachschäden mit einschließen zusätzlich, aber in der Regel ist das erstmal wirklich rein finanzielle, also reine Vermögensschäden. Genau. Wie gesagt, ich gehe die jetzt, sag ich mal, einfach nur durch, weil ich will euch jetzt hier nicht mit langweilen. Wenn es wirklich in Frage kommt, ist es ja sowieso auch nochmal sehr individuell auf deinem Business kreiert. Deswegen, wenn du Interesse hast, melde dich gerne und dann sprechen wir da mal entspannt drüber und setzen das gemeinsam um. Genau, also das ist die Betriebs- oder halt Vermögensschadenhaftpflicht, Oberbegriff Berufshaftpflicht ist auf jeden Fall ein absolutes Must-Have. Fehler passieren einfach, du bist auch nur ein Mensch und so kannst du dich vor existenziellen Bedrohungen dann auch schützen. Dann definitiv die Altersvorsorge, also egal in welcher Form, ist natürlich jedem selber überlassen, wie und was man da macht, ob es Immobilien sind, ob es ein ETF-Depot sind, ob es eine ETF-Rentenversicherung ist oder ob es eine, ja, Basisrente ist. Ich zähle jetzt bewusst die Riester-Rente und die betriebliche Altersvorsorge nicht auf, weil die eben nicht für Selbstständige geeignet sind. Also Riester kann man als Selbstständige nur, wenn man einen Beitrag in die deutsche Rentenversicherung einzahlt. Und das machen die meisten Selbstständigen nicht, weil die sich da befreien lassen. Das kann ich auch nur empfehlen. Also wenn du die Möglichkeit hast, als Selbstständige nicht in die deutsche Rentenversicherung einzuzahlen, dann mach's auch nicht. Das ist reine Geldverbrennung. Also da gibt es bessere Alternativen, wie zum Beispiel die ETF-Rentenversicherung oder die Basisrente. Dann eine weitere Business-Absicherung, ein absolutes Must-Have, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung oder für körperlich tätige Berufe die Grundfähigkeitsversicherung. Ja, da sicherst du dir einfach dein Gehalt ab, wenn du wirklich mal langfristig mindestens 6 Monate zu 50% deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kannst. Kann zu einer existenzbedrohenden Situation werden, weil ja, wenn du eine Krankheit oder einen Unfall hast und da halt eben kein Einkommen mehr hast, wer zahlt die Rechnungen weiter, wer zahlt gegebenenfalls den Kredit weiter? Also das kann schon dann ziemlich brenzlig werden. Da habe ich zum Beispiel auch eine Podcast-Folge gemacht mit meiner Kundin, die tatsächlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die wir gemeinsam umgesetzt haben, schon in Anspruch genommen haben. Die werde ich euch verlinken und ich habe auch schon eine Podcast-Folge darüber, wo ich auch das ETF-Depot mit einer ETF-Rentenversicherung vergleiche. Das verlinke ich euch auch in die Shownotes. Und ja, die nächste und auch letzte Must-Have-Absicherung für Selbstständige ist die Krankentagegeldversicherung. Das ist ebenfalls auch, um deine Arbeitskraft gegen Unfälle und auch Krankheiten abzusichern. Es ist nur allerdings für mittelfristige Krankheiten. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung ist für Krankheiten, die mindestens 6 Monate schon bestehen. Und die Krankentagegeldversicherung zahlt dir dann dein Gehalt ab der 7. Woche der Krankschreibung, bis du berufsunfähig bist. Also quasi, das wird nämlich oft vergessen, weil viele denken dann immer nur an die langfristigen Krankheiten. Aber man, ja, bis man quasi diese 6 Monate voll hat, kann es ja trotzdem auch da schon zu finanziellen Engpässen kommen, weil die wenigsten haben so viele Rücklagen, dass man wirklich 6 Monate 0 € Umsatz machen kann und man kann der Selbstständigkeit und alles trotzdem wuppen. Deswegen ist die Krankentagegeldversicherung da auch sehr, sehr, sehr essentiell. Eine Versicherung, die man erstmal weglassen kann, ist die Rechtsschutzversicherung. Das ist am Anfang nicht notwendig, weil die meisten interessiert es sowieso nur in Anführungszeichen, was passiert, wenn der Kunde nicht zahlt. Also eher Thema Vertragsrecht. Hey, was, wenn ich einfach das Geld nicht bekomme? Was mache ich dann, ne? Also dann wollen die meisten halt eben einfach einen Anwalt haben, der das halt eben so einfordert. Nur das ist ein extra Vertragsbaustein und der kostet. Also das, ja, dann bist du da locker bei 600 €, wenn nicht sogar 1000 € im Jahr und hast dann auch noch nicht mal die Gewissheit, dass wirklich auch diese Streitigkeiten mit dem Vertragsrecht auch wirklich übernommen werden, weil da gibt es auch Ausnahmen, die dann bezahlt werden. Also da ist die Enttäuschungsrate sehr hoch. Deswegen würde ich da sagen, versucht euch dagegen anderweitig abzusichern, dass ihr euch irgendwie so einen Puffer macht für, ne, immer so prozentual was von eurem Umsatz für solche Fälle, falls mal jemand nicht zahlt. Aber ich denke auch mal, dass man sich, also dass das ja hoffentlich auch eher weniger vorkommt. Also ich würde einfach sagen, da lohnt sich keine Rechtsschutz für, wenn man diese Ängste halt eben hat. Vielleicht gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen. Und das Thema Krankenversicherung ist gerade, wenn man neu in die Selbstständigkeit geht, auch ein Thema, was man erstmal hinten anstellen kann. Ja, also ihr macht erstmal nichts falsch, wenn ihr einfach erstmal in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt und wenn ihr euch wirklich ein etabliertes Business aufgebaut habt, was sich gefestigt hat. Und ich sage jetzt einfach mal eine Hausnummer, ungefähr konstant wirklich bei den 80.000 € seid, die ihr verdient jedes Jahr, ne, so ungefähr eine Range, dann kann man mal überlegen, in die private Krankenversicherung zu gehen. Auch da steht und fällt alles mit dem Gesundheitszustand. Das ist bei der Berufsunfähigkeitsversicherung so, bei der Krankentagegeldversicherung so und auch bei der privaten Krankenversicherung. Bei diesen drei Versicherungen steht und fällt alles mit dem Gesundheitszustand. Deswegen, gerade beim Thema BU und Krankentagegeldversicherung würde ich mich so am schnellsten drum kümmern, weil, wie gesagt, der Gesundheitszustand spielt eine Rolle. Danach auf jeden Fall, Altersvorsorge und auf jeden Fall Berufshaftpflicht. Und ja, die Krankenversicherung würde ich jetzt einfach mal sagen, macht man erstmal nichts falsch, wenn man erstmal in der gesetzlichen bleibt, weil der Wechsel in die gesetzliche, in die private ist jederzeit möglich, aber zurück halt nur noch unter ganz, ganz kleinen Möglichkeiten. Deswegen macht ihr damit, sag ich mal, erstmal nichts falsch. Ja, so, das war ziemlich viel. Ich hoffe, es war trotzdem interessant und ihr konntet das mitnehmen, was ihr wollt. Zum Schluss will ich noch was richtig Cooles anteasern, was so in den nächsten Wochen oder im nächsten Monat kommt. Und zwar habe ich halt immer wieder gemerkt, dass der größte Painpoint ist, welche Versicherungen brauche ich? Welche Versicherungen sind wirklich wichtig für mich? Welche sind wirklich sinnvoll für mich? Weil keiner hat Bock auf unnötige Versicherungen, auf zu viele, auf zu teure. So möchte man nicht. Man möchte einfach das Nötigste haben, wo man sich gut mitfühlt, aber keiner hat Bock auf dieses Gefühl der Überversicherung. Kenne ich selbst auch. Und deswegen habe ich oder bin ich gerade dabei, ein Quiz zu entwickeln, wo man wirklich ein paar Fragen über die eigene Situation beantwortet und direkt kurz und knackig erfährt, welche Versicherungen Must-Have sind, welche eher Nice-to-Have und welche du nicht brauchst. Ja, ich freue mich und glaube, dass das richtig gut ankommt. Ja, teilt mir mal mit, ob ihr euch drauf freut. Und ja, meldet euch sehr gerne zu meinem Newsletter an, um auch als Erste darüber zu erfahren, wann das Quiz rauskommt. Auch das verlinke ich in die Shownotes. Ja. Das war's für heute. Ich freue mich auf ein Feedback, wie ihr die Folge fandet. Und ja, wenn euch die Folge gefällt, dann freue ich mich auch auf eine Bewertung hier auf der Podcast-Plattform. Und ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao, ciao.